Ja, erst einmal schön, wieder hier zu sein. Also im April hätte ich eigentlich hier sein sollen, das letzte Mal, und da war ich nicht hier. Ganz kurz einfach eine Erklärung, wie auch Entschuldigung. Also man kann das auch aus Gebetsanliegen auch mitnehmen nach Hause. Letztens sehen, über Weihnachten herum habe ich gemerkt, ich habe so gemacht, dachte, oh super, ich kann gut sehen. Ich habe so gemacht und sagte, oh oh. Und das sagt schon vieles aus. Und ich bin ganz plötzlich dann, oder ganz kurzfristig bei einem Augenarzt in Hamburg reingekommen und sagte, Pastor, Sie sind kurzsichtig, kein Problem. Gehen Sie, holen Sie eine Brille. Ich dachte, okay, das ist gut, das kann ich gerne machen. Ich gehe hin zu meinem Optiker hin und sagte, okay, ich soll kurzsichtig sein, bitte verpassen Sie mir eine Brille. Und kein Thema. Puste ein Auge rein und sie sagte, oh oh, ich liebe, wenn Leute oh oh sagen, ja. Ja, und dann hat sie noch einmal gemacht und sagte, oh. Und hat sie ein drittes Mal gesagt und sagte, das ist nicht gut. Und ein viertes Mal hat sie dann nachher angerufen und sagt, ich habe einen Patient hier oben, der hat so und so, weit über 40. Und ich sage, was heißt weit über 40? Ja, und dann stellt sie heraus, ich habe links grüne Star. Und da war ich beim anderen Augenarzt, der viel, viel besser ist. Und hat sofort erkannt und sagt, das ist nicht so toll. Wir versuchen es erstmal mit Tropfen. Und dann haben wir unsere Tropfen genommen und die Tropfen haben nicht so viel bewirkt, wie sie sein sollte. Und mittendrin im April habe ich eine Hornhautablösung gekriegt, mittendrin. Was hat nichts mit dem grünen Star zu tun, das ist nach oben drauf. Und das ist genau an dem Wochenende passiert, wo ich hier hinkommen sollte. Das heißt, jemand hat sozusagen ein brennendes Messer in mein Auge reingerammt, ein paar Mal umgedreht. So hat sich das angefühlt und ich lief herum mit so diese Augenbinde und Salbe rein und so weiter. Das hat sich mehr oder weniger zum großen Teil geheilt. Aber dennoch steht mir ein OP im August vor, wegen dieser grünen Star, wo sie höchstwahrscheinlich so ein Ventil dort einbauen werden. Das Erste, was mein Sohn tut, 16 Jahre alt, er geht online, findet ein Bild von meinem Mann mit einem richtigen, vom einen Gartenschlauch der Ventil. Kennt ihr diesen roten Ding, wie beim Feuer? Da mitten im Auge. Er sagt, Daddy, siehst du danach so aus? Und ich sagte, nicht ganz. Aber gut, gut. So, tut mir leid, dass ich nicht hier war, aber das wäre gar nicht so gegangen. Deshalb bin ich froh, doch hier zu sein. Gut, Thema. Das Unmögliche begegnen. Das Unmögliche begegnen. Gibt es irgendwelche Situationen bei dir im Leben, wo du sagst, das ist einfach unmöglich. Ich schaffe es nicht, dieses Thema irgendwie zu begegnen. Es mag deine persönlichen Finanzen sein, es kann dann manchmal deine Ehe sein, wo du sagst, den Kerl oder die Frau verstehe ich gar nicht. Es können gesundheitliche Probleme sein, grüner Star, Krebs, irgendetwas, wo du sagst, dieses Thema ist einfach zu groß, ich schaffe es nicht. Und das sind immer wieder Problematiken in unserem Leben, wo wir, wenn wir ganz ehrlich sind, es Momente gibt, wo wir sagen, nee, sorry, tut mir leid, packe ich nicht, schaffe ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Und das sind immer wieder diese Momente im Leben, wo wir sagen, okay, Herr, jetzt bist du dran. Zumindest sollten wir das sagen. Ich möchte einfach mal ein kleines bisschen euch Mut machen, erst einmal keine Panik zu haben, wenn eine Situation wie das aufkommt. Du musst nicht aufgeben. Du musst auch nicht deine Augen schließen und hoffen, dass das Problem von alleine weggeht. Das ist eine ganz typische auch, Reaktion bei manchen Menschen. Das, was ich ignoriere, muss von alleine weggehen. Und wir müssen auch nicht unbedingt versuchen, das Ding selbst irgendwie zu lösen. Ich möchte zwei biblischen Geschichten heute vorlesen, die uns einfach verdeutlichen, wie die Situation aussehen können. Das erste befindet sich in 2. Buch Mose 14, Abvers 9. 2. Buch Mose 14, Abvers 9, da steht, die Soldaten des Pharaos mit ihren Streitwagen holten die Israeliten ein. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packten sie das Entsetzen. Und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? wir sollten wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir uns dir nicht schon dort gesagt, du solltest uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Israeliten, Entschuldigung, den Ägypter dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Vielleicht kennen wir solche Situationen, die so ähnlich sind. Also ein bisschen die Situation muss ich erläutern. Also für die, die nicht hundertprozentig bibelfest sind, ich auch manchmal, gerade was Altes Testament angeht. Also die Israeliten wurden befreit, die 10 verschiedene Plagen kennen wir und dann kamen sie durch. Und dann, die wurden in das Verheißen erlangt. Und wer genau kennt diese geografischen Begebenheiten dort in Ägypten, der weiß, wenn man nach Israel hin wird, geht man erst nach Norden an der Küste entlang und dann geht man dann dort wunderbar da rein. Nun stattdessen, was hat Mose gemacht? Er ging Richtung Süden. Süden und östlich von Ägypten ist ein ganz großes rotes Meer. Und da haben wir ein Problem. Also ich möchte gerne zum Beispiel nach Kopenhagen und ich marschiere erstmal nach München. Das macht keinen Sinn. Das ist ungefähr, was hier passiert ist. Und dann gibt es auch noch ein Problem, dass sie dort ankamen, in diesem einen Ort, hinter denen diese ägyptische Armee, die waren gar nicht gut drauf zu sprechen. Ja, also die waren richtig, richtig sauer. Links und rechts gab es Gebirge, ganz steile, hohe Steinwände und vor einem, auf der anderen Seite, war Wasser. Und nun, was macht man? Und jetzt hat man praktisch 3 verschiedene Möglichkeiten. Und das ist das, was wir immer wieder erleben, wenn wir mit Menschen sprechen, die uns helfen sollten in unserer Situation. Ich lese noch einfach mal Vers 13 und Vers 14 zuerst. Da steht, Mose antwortete, ich erzähle mal erstmal die Beispiele, die ich aus der Welt erstmal höre, Entschuldigung. Also, wenn ich in eine solche Situation hineinkomme, das Erste, was man hört, ist, ergibt euch, weiße Fahne, sehr schnell, gib auf. Und manchmal ist es auch richtig, das sozusagen zu tun. Denn das ist so, dass dieses Feind uns umbringen möchte. Das zweite Reaktion, was ich sehr häufig auch höre und manchmal auch dazu neige, ist Angriff. Bevor sie mich umbringen, bringe ich ein paar von denen um. Zumindest nehme ich ein paar mit im Grab. Und die dritte Möglichkeit wäre natürlich, was man immer wieder hört, versteckt euch. Irgendwo in den Felsen, vielleicht kommen ein paar irgendwie durch. Also das sind die ganz typischen Reaktionen, oder? Wenn von allen Seiten die Auswege versperrt sind, der Feind kommt uns entgegen, entweder sich ergeben, angreifen oder verstecken. Das sind die menschlichen, normalen Reaktionen. Mose sagte, und jetzt lese ich gerne, was er sagte, Vers 13, Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut, ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen, der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Wartet nur ruhig ab, ja? Also hinter mir, nicht nur ein kleines Fluss, ja, es ist das Meer. Ja, Ostsee, Nordsee, so weit. Beide Seiten Steinklippen und vor mir der mächtigste Armee der Welt. Und ich mit vielleicht 1 Million Leute, die unterwegs sind, Kinder, alte Leute, Sklaven, kein einziger davon war überhaupt jemals ausgebildet, eine Waffe in der Hand zu halten. Und jetzt sagt Mose in seiner Genialität, habt keine Angst. Habt keine Angst. Also er sagt mit anderen Worten, er sollt euch nicht ergeben. Das, was die Welt normalerweise sagt, ergibt euch, sagt er, tut das nicht. Habt keine Angst. Dann sagt Mose weiterhin, bleibe fest. Bleibe da, wo du bist. Und du wirst ersehen, dass der Herr für dich kämpfen wird. es gibt keinen Grund, dass wir selbst zur Waffe ergreifen und selbst für uns kämpfen. Und drittens sagte er, du wirst heute erleben das Heil deines Herrn. Es gibt keinen Grund, dich zu verstecken. Schau zu, du wirst sehen. Habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr heute euch errettet. Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Nun, das Letzte, was mir so einfällt, wenn ich Gefahr sehe und erlebe, ist still, ruhig, warten. Also ich mit einem Mann, der er etwas tut. Ich würde lieber etwas Verkehrtes machen, als gar nichts machen in dem Moment. Aber jetzt muss ich dann doch sagen, okay, Herr, jetzt bist du dran. Was wirst du hier machen? Wir können Ängste nicht überwinden. Aber was wir tun können, ist unsere Probleme im Gebet zu Gott bringen und dort nimmt er diese Angst weg. Wir werden nicht durch irgendwelche psychologischen Tricks unsere Ängste irgendwie in den Griff kriegen. Aber was wir tun können, ist wirklich durch Gebet diese Ängste, die wir haben, bei Gott abgeben. Und da werden wir merken, wie Gottes Frieden ganz neu in unserem Herzen kommt. Zweitens, wir können nicht lernen, dort still zu stehen und Frieden zu haben, es sei denn, wir haben gelernt, wie groß und mächtig unser Gott tatsächlich ist. Was ist das Fundament von unserem Leben? Unser eigenes Tun? Unser eigenes Können? Oder vertrauen wir ganz seelenruhig darauf, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist und Macht hat, Dinge, die unmöglich sind, möglich zu machen? Und wir werden niemals diesen Sieg Gottes vor Augen sehen, wenn wir nicht vorher auch in der Anbetung Gottes uns hinein getaucht haben. Also das sind drei ganz wichtige Dinge jetzt hier. Wenn wir Ängste haben, bei Gott im Gebet ablegen und wir werden seinen Frieden erfahren. Wir werden erst dort stillstehen können, in Gottes Frieden, wo wir erkannt haben, wer Gott ist in seiner Macht und Herrlichkeit. Und diesen zukünftigen Sieg Gottes in unserem Leben werden wir nur sehen und darauf vertrauen, wenn wir einen Lebensstil, eine Art des Lobpreis und Anbetungs in unserem Leben haben. Nun, das sind ganz drei wichtige Dinge. Gebet, die Kraft Gottes wirklich wissen und drittens Lobpreis und Anbetung. Das brauchen wir als Waffen in solche schwierigen Zeiten. Was ist deine unmögliche Situation in deinem Leben? Wo sagst du, nee, das schaffe ich nicht? Wo ist das Problem in deinem Leben, wo du vielleicht die Augen davor schließen möchtest? Wo möchtest du dich verstecken? Wo möchtest du vielleicht mit eigener Kraft angreifen? Oder wo möchtest du dich ergeben und sagen, ich kann nicht mehr? Vielleicht müssen wir einfach genau hören, was hier Mose gesagt hat. Keine Angst, kein Panik. Bring deine Probleme zu Gott in Gebet. Versuch nicht, diese Probleme selbst zu lösen, sondern vertraue auf den Herrn. Und hör auf, dich zu beschweren, sondern erkenne neu diesen Sieg, den Gott dir geben möchte, indem wir anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Beten, Vertrauen auf die Kraft des Herrn und Jesus Lob, Ehre und Preis geben. Das sind so einfache Dinge eigentlich. Aber wie oft werden wir davon abgelenkt, das denn zu tun? Aber die Frage ist, werden diese drei Dinge, Gebet, Vertrauen auf die Kraft des Herrn und Lobpreis und Anbetung, wirklich diese ganz, ganz großen Probleme in unserem Leben besiegen, verschwinden lassen? Also, ich möchte gleich aus der Bibel ein zweites Beispiel nennen, wo das Volk Israel genau das angewandt hat. Aber bevor ich das tue, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen von der Gemeinde in Lübeck, die ich damals vor ziemlich genau 6 Jahren übernommen habe. Damals war der Vorpastor, der Edwin Pigos, weggegangen. Die Gemeinde ging praktisch von 80 innerhalb von 10 Jahren auf ungefähr 40 Leute zurück mit ihm. Dann kam jemand anders hin, der versucht hat, irgendwie was zu retten. Der war 2 Jahre lang da. Da ist die Gemeinde von 40 auf praktisch 25 runtergegangen. Und dann habe ich gesagt, oh, ein bisschen könnte ich helfen. Und ihr kennt diese kleine Fingerprinzip und der ganze Arm mitgenommen. Ich habe gesagt, oh, ich könnte helfen, Pastoren zu organisieren, die hier hinkommen. Das machte ich schon von Rendsburg und Itzehoe und Fahle und so weiter. Ich hatte einen Pool von Menschen. Und ich habe gesagt, oh, ich könnte auch einmal im Monat dort predigen. Also, das war meine Worte. Ich könnte vielleicht einmal im Monat predigen und ich könnte dafür sorgen, dass Pastoren dahin kommen, um dann Prediger zum Aushelfen zu organisieren. 6 Monate später haben sie angefangen, mich Gemeindeleiter zu nennen. Ich habe immer noch nicht ganz begriffen, wie das gekommen ist. Ich wurde nie gewählt, nie irgendwie darüber gesprochen, aber plötzlich war ich Gemeindeleiter. Gut, also in der gleichen Zeit hat meine Frau mich verlassen, da war ich alleinziehender Vater geworden. Und das war eine ganz, ganz schwierige, krisenreiche Zeit sowieso. Obendrauf kam noch dieser Befehl der Stadt Lübeck, zieht aus diese Gebäude um. Wir haben euch seit 14 Jahren das gesagt. Denn ihr seid in UNESCO Weltkulturerbe und dieses Gemeindesaal, den ihr da habt, wurde vor dem Zweiten Weltkrieg ohne Genehmigung gebaut, das muss abgerissen werden. So, tut ihr das nicht, könnt ihr gerne bleiben, aber dann müsst ihr auf eigene Kosten euer eigener Saal abreißen und ihr habt nur noch ein Wohnhaus über. Ich dachte, toll, also ich liebe das Unmögliche möglich zu machen, ja? So, gut. Was hätte ich tun können? Ich hätte natürlich die ganze Geschwister dort bearbeiten können. Ich hätte sie jede Woche dann ins Gedächtnis rufen können, hey, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Hätte ich sagen können. Ich hätte viel, viel, viel machen können. Ich hätte Makler dort wirklich beauftragen können und. Haben übrigens meine Vorgänger mal gemacht, ja? Also, ich kam da rein und wir haben diese Situation vor Ort gefunden und ich habe einfach gesagt, okay, Herr, das ist jetzt dein Ding. Ich habe echt ein bisschen Schiss, ich habe keine Ahnung, wie man das macht, aber jetzt bist du dran und ich überlasse es dir erst einmal. Wir werden suchen, ein kleines bisschen uns herumhören, aber wir werden kein großes Tralala daraus machen. Wir haben angefangen, einfach mal zu beten. Ich habe zwar einen Leitungskreis gehabt und wir haben die Stadtkarte von Lübeck ausgebreitet. Und wir haben einfach überlegt, Herr, wo könntest du uns möglicherweise haben wollen? Und da haben wir geschaut, wo die anderen Gemeinden sind. Und da haben wir einfach geschaut, wo ein weißer Fleck da ist, wo ein sozialer Brennpunkt da ist. Und jemand hat gesagt, Mensch, warum nicht hier im Norden? Und jemand hat gesagt, ich glaube nicht, ich glaube, Gott möchte uns eher im Süden haben. Und ich weiß noch, wie ein paar Leute gesagt haben, nee, da wollen wir nicht hin. Und ich dachte, oh, ich kannte Lübeck gar nicht so gut. Und ich habe einfach gesagt, Mensch, guck mal, alle Gemeinden sind da und da ist ein weißer Fleck, vielleicht möchte uns Gott da haben. Keine Ahnung. Ja, und da war einfach dieses in Gottes Hände legen. Einfach legen in Gottes Hände und sagen, Herr, das musst du erst einmal machen. Und wir haben angefangen zu vertrauen. Vertrauen, dass Gott groß genug ist, das zu machen. Es gab eine Schätzung unserer Gebäude und da stellte sich heraus, dass diese Gebäude ungefähr 230.000 Euro wert ist und die Stadt würde uns das Geld denn so geben, wenn wir umziehen würden. Und die Stadt hat auch gesagt, oh, wir helfen euch dabei. Ich sage auch, super. Und ich sage, ja, wir haben da irgendwie Kontakte aufgenommen und da gibt es so diese Tischler, diese Druckerei. Ich habe immer vor Augen gehabt, es sollte eine ehemalige Tischlerei sein, der irgendwie pleite gegangen ist oder nicht mehr irgendwie da ist. Und wir sollten diese Gebäude sozusagen umfunktionieren. Naja gut, es war keine Tischlerei, es war eine Druckerei. Vielleicht habe ich das nicht richtig gehört. Ja? Und dann wurde dann Verhandlungen geführt. Und wir haben als kleine Gemeinde 25 Leutchen gesagt, wir können das nicht. Und der Nordwestbund hat einige Leute dahin geschickt und es gab Verhandlungen. Und da haben wir gesagt, oh, das können wir auch nicht. Und der Preis muss nach unten gehen und nach unten gehen. Und haben den Kerl um 50.000 nach unten gedrückt zum Schluss und gesagt, okay, das wollen wir. Und dann stellte sich zum Schluss heraus, dass die alle Versorgungsleitungen gemeinsam waren. Und die mussten auch getrennt werden. Das sind auch zusätzliche Kosten von 30.000 Euro. Und wir haben gesagt, oh, tut mir leid, das können wir auch nicht. Okay, das bezahle ich auch noch. Und ich dachte auch die ganze Zeit, wow Gott, das ist einfach toll, wie du Sachen einleitest, einbahnst. Und genau zum richtigen Zeitpunkt sind wir rausgekommen aus diesem Gebäude. Also wir mussten dann bis, ich glaube, es war 2008, 1. Mai, und wir waren dabei, seit ein halbes Jahr das Gebäude zu entkernen und neu dann auch aufzurichten. Und wir zogen in eine Baustelle. Die Fenster waren zwar drin, aber kein Putz an der Wände, kein Teppich, kein gar nichts. Also es war wirklich reinste Baustelle, waren wir über ein Jahr drin, wo wir Woche für Woche gesehen haben, wie Fortschritt da war, wo wir auch viele Samstage investiert haben, um selbst was mit aufzubauen. Und was wir immer wieder gemacht haben, war sehr, sehr viel Lobpreis. Wir haben sehr, sehr viel Lobpreis gemacht. Als bevor wir es abgebaut haben, haben wir erstmal einen Dank- und Lobpreis-Gottesdienst gehabt. Als wir die ersten Gottesdienste dort gehabt haben, haben wir auch einen Lobpreis zur Ehre Gottes, einen Dank-Gottesdienst gehabt. Und immer und immer und immer wieder haben wir einfach wirklich gemerkt, dass der Herr da uns führt. Und da hätte ich vom Anfang an sagen können, Mensch, ich will das machen. Ich will das irgendwie durchboxen. Und ich wäre kläglich gescheitert. Ich hätte auch natürlich ergeben können und sagen, okay, wir geben auf, wir machen dicht. Hätte ich auch sagen können. Oder ich hätte auch sagen können, oh, schnell verstecken. Ja, also, oh nee, ich tue so, als ob es nicht da ist. Und dann wäre die Stadt hingekommen und hätte dann Gerichtsprozesse eingefangen und dann wären wir ganz richtig in Not gekommen. Aber wir haben das gemacht, was ich aus biblischem richtig sehe. Einfach erstmal das vor Gottes Füße hingelegte Gebet, vertraut auf seine Hilfe und ihm gelobt und gepriesen und angebetet für sein Wesen. Und wir haben gemerkt, wie Gott dieses für uns unmögliche Situation wirklich gut auch hinbekommen hat. Nun, das war in Lübeck. Ich möchte ein biblisches Beispiel geben, wie das im Volk Israel war. Und das können wir gerne auch nachlesen. In 2. Chronik 20. 2. Chronik 20 ist, wo das gesamte Land Israel in ganz große Gefahr war. 2. Chronik 20, ab Vers 1, es steht, einige Zeit später erklärten die Moabiter, die Amoriter und einige Sippen der Menuiter Josaphat den Krieg. Ein Bote kam und meldete den König, ein riesiger Herr zieht von den Ostseiten des Toten Meers und Edom her gegen uns heran. Sie sind schon zwischen Hezeron und Tama angelangt. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Habt ihr schon so eine Botschaft bekommen, wo ihr einfach Angst empfunden habt? Also grüner Star, Krebs, Gerichtsvollzieher, Kündigung, Scheidung und was sonst alles denn so Themen sind, wo wir Angst haben, zu Recht Angst haben. Und was machen wir? Verschließen wir die Augen? Verstecken wir uns? Greifen wir selbst an? Nehmen wir so viel in den Tod mit, die wir können? Hier steht es, Josaphat wandte sich an den Herrn um Hilfe und er rief ganz Juda zum Fasten auf. Als alle Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem und zum Herrn um Hilfe zu beten. Sie versammelten sich im neuen Vorhof beim Tempel des Herrn und er, der König, trat nach vorne und betete, Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel, du bist Herr über alle Könige der Erde. In deinen Hand sind Macht und Stärke. Niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht damals die Bewohner dieses Landes unseretwegen vertrieben? Hast du nicht es den Nachkommen deines Freundes Abraham gegeben? Sie haben sich hier niedergelassen. Sie haben dir einen Tempel gebaut und gesagt, wenn uns ein Unglück trifft, wenn Krieg, Pest, Hungersnot oder ein anderes Strafgericht über uns hereinbricht, dann wird der Herr uns erhöhen, wenn wir in diesen Tempel vor ihm treten und zu ihm um Hilfe schreien. Er wird uns retten, denn er wohnt in diesem Tempel. Was hat das Volk zuerst getan? Die haben zuerst gebetet. Die kamen zusammen, gemeinsam, haben gebetet, haben hier sogar zusammen gefastet und ihre Anliegen vor Gott gebracht. Sie haben nicht zuerst irgendeinen Plan ausgearbeitet, um einen Fluchtweg zu finden. Sie haben sich nicht versteckt in den Bergen. Und was sie gar nicht getan haben, die haben gar nicht die ganze mögliche Männer aufgerufen, hier aus Soldaten in den Krieg zu ziehen. So, der erste Punkt war Gebet. Und das ist so wichtig, dass wir wirklich lernen, vor Gott zu kommen im Gebet. Ich lese ab Vers 14. Plötzlich kam der Geist des Herrn über Jahaziel, einen Leviten aus der Sippe Asaph. Jahaziel rief: Hört ihr Leute von Juda, hört ihr Einwohner Jerusalem und hört du König Josaphat. So spricht der Herr: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Herrn. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Zieht ihnen morgen entgegen. Sie werden vom Zis her den Berg heraufkommen. Am Ende des Tals, wo die Wüste beginnt, werdet ihr auf sie stoßen. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch errettet. Habt keine Angst, ihr Bewohner Judas und Jerusalems. Verliert nicht den Mut. Zieht ihnen morgen entgegen. Der Herr wird euch helfen. Eine tolle Strategie, nicht wahr? Nicht wahr? Also stell mal vor, Zweiten Weltkrieg, da hätten die ganzen Leute auch dann gesagt, ich möchte einfach mal hingehen und schauen, was alles passiert. Ich werde nicht mit meinen Soldaten vorweggehen, sondern ich möchte einfach mal alle Leute, die einfach Sänger sind, vorwegschicken, lesen wir gleich, und die sollen dann hier einfach sehen, was passieren wird. Lasst eure Waffen zu Hause und es wird morgen Krieg geben. Genau, man schüttelt mit dem Kopf und sagt, so ist es nicht. Aber das ist, was hier Gott gesagt hat. Und das Interessante ist, häufig, wenn etwas für uns unmöglich ist, Gott kommt mit etwas an, was für uns absolut albern erscheint. Denn nicht unsere Kraft, nicht unsere Können soll irgendwie dargestellt werden, sondern wir sollen ohne Zweifel wissen, der Herr hat gewirkt. Um den Mauer von Jericho herumzulaufen und irgendwie Posaunen zu schallen, das ist der beste Weg, um Mauern niederzureißen, nicht wahr? Eigentlich nicht, aber Gott hat es so gewollt. Gut, wir sehen hier, dass sie das Unmögliche begegnet haben und ich stand in dem Moment still und vertrauten auf die Kraft des Herrn. Was haben sie als nächstes gemacht? Vers 18, da warf sich Josaphat nieder und berührte mit dem Gesicht den Boden und die Bewohner Judas in Jerusalem warfen sich vor dem Herrn zu Boden und beteten ihn an. Die Leviten aus den Sippen Kahat und Korach standen auf und stimmten ein Loblied an. Sie priesen den Herrn, den Gott Israels, so laut sie könnten. Beten, Vertrauen auf der Macht des Herrn und Anbetung. Immer wieder diese drei Punkte. Auch genau hier war es so und genau so auch funktionierte es. Ich möchte die Geschichte zu Ende lesen, weil ich es einfach so erstaunlich finde. Früh am Morgen machten das Heer von Juda sich auf den Weg zur Wüste Tekoa. Beim Aufbruch trat Josaphat vor ihnen und rief: Hört ihr Männer von Juda in Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euer Gott, dann wird euch nichts geschehen. Glaubt, was seine Propheten euch gesagt haben, und ihr werdet als Sieger zurückkehren. Josaphat berief sich mit den Versammelten und stellten daraufhin an die Spitze des Herrn einige Sänger. In Festgewänder sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied: Preist den Herrn, denn seine Güte, seine Gnade hört niemals auf. Eine tolle Strategie. Die besten Männer voran, die Sänger. Fest gekleidet, damit man das Ziel genau vor Augen haben kann. Also das waren Männer des Glaubens, ja, die voran marschiert sind und gesungen haben. Erstaunlich. Was sind die Waffen des Herrn? Nicht Schwert, nicht Bogen, nicht irgendwelche Pistolen. Die Waffen des Herrn ist unser Anbetung, ist unser Dank, ist unser festes Vertrauen, dass Gott der Herr siegt. Vers 22, als die Sänger ihr Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Amoriter, Moabiter und die Bewohner des Gebirges Seir in einem Hinterhalt geraten. Sie wurden in der Flucht geschlagen. Was für ein Hinterhalt? Waren das jetzt die Israeliten? Wahrscheinlich nicht. Das Interessante ist, Gott benutzt häufig andere Menschen, um uns den Weg frei zu bahnen. Diese Armee geriet in einen Hinterhalt. Und die kamen in dem Moment durcheinander. Da verbündeten sich die Amoriter und die Moabiter gegen die Elomiter, die auf den Gebirgen Seir wohnten, und vernichteten sie. Dann gerieten sie selbst aneinander und brachen sich gegenseitig um. Als die Israeliten zu der Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken könnte, suchten sie das große Heer der Feinde. Da entdeckten sie die Leichen, die überall am Bogen lagen. Keiner der Feinde war mit ihrem Leben davongekommen. Josaphat und seine Herr zogen zu dem Schlachtfeld, um sie auszuplündern. Sie fanden viele Tiere, Kleider und wertvolle Gegenstände. Es war so viel, dass sie 3 Tage brauchten, um die Beute wegzubringen. Sie haben sogar diesen Tal umbenannt, im Tal des Dankes. Begleitet von der Musik der Harfe, Lauten und Trompeten zogen sie in Jerusalem ein und gingen zum Tempel des Herrn. Die Könige der Länder ringsum bekamen große Angst von der Macht Gottes, als sie hörte, wie der Herr selbst gegen Israels Feinde gekämpft hatte. Was machen wir, wenn wir große, große Probleme in unser Leben bekommen? Erstens, keine Panik. Keine Panik bringt dein Problem, deine Krise vor Gott im Gebet. Hab keine Angst. Zweitens, versuch diese riesig großen Probleme nicht irgendwie selbst zu lösen. Versuch deine Augen nicht davor zuzumachen. Versuch nicht in die Berge zu fliehen, euch davor zu verstecken. Versuch selbst nicht anzugreifen, selbst in so viele mitten in den Tod zu reißen wie möglich. Sondern werde still, vertraue auf die Kraft des Herrn. Und drittens, hört auf zu beklagen, fang an, stattdessen diesen Sieg Gottes durch Gebet, durch Lobpreis und Anbetung zu rufen. Denn das Heil ist in dem Herrn. Gott gibt uns diese Zuversicht in sein Wort. Nun, eine kleine Anmerkung möchte ich hier machen. Ich sprach die ganze Zeit von riesig großen Krisen und Problemen. Ich sprach nicht von dieser Frage, ziehe ich heute blaue oder weiße Socken an. Also, ganz, ganz ehrlich, ja, also manchmal vergessen wir, dass Gott uns ein Gehirn gegeben hat. Und manchmal dürfen wir selbst auch wirklich tätig werden. Ich sprach ganz bewusst hier von Krisen, die wir selbst nicht bewältigen können. Dingen, wo es außerhalb unserer Macht ist, etwas zu tun. Manchmal sind wir dazu berufen, auf unserem Arbeitsplatz für Gerechtigkeit zu kämpfen, einen Stand zu halten, unseren Mund aufzutun und das Richtige zu sagen. Ich sprach die ganze Zeit davon, wo vor uns ein riesiger Herr ist, wo links und rechts große Steilwände sind, hinter uns das Meer. Ich sprach davon von Situationen, wo wir keineswegs hätte siegen können alleine. Ich sprach davon, wo wir, hätten wir gekämpft, wir wären selbst dabei gestorben, hätten nur ein paar mit in den Tod gerissen. Diese ganz große Dinge, ja? Und in dem Moment hat Gott uns ein wunderbares Plan gegeben. Und er sagte, wenn du absolut keinen Ausweg selbst siehst, dann bitte, eins, beten. Zwei, vertrauen auf meine Kraft. Und drittens, fang an zu loben und preisen. Denn da wirst du sehen, dass ich für dich kämpfen werde. Jeremia 32, Vers 27 sagt, siehe, ich bin der Herr. Gibt es irgendetwas, was für mich zu schwer ist? Oder Lukas 18, Vers 27 sagt, das, was für die Menschen unmöglich ist, ist möglich mit Gott. Und Lukas 1, Vers 37, für Gott ist nichts unmöglich. Und gerade eben da, wo wir glauben, das ist unmöglich, wird Gott sich erweisen als der Schöpfer des Himmels und Erde und er wird eingreifen und er wird helfen. Ich mache uns Mut, das zu glauben. Amen.